Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute versuchen wollen, ein bisschen tiefer und ein bisschen genauer zu verstehen, was gerade in Deutschland, aber auch um uns herum passiert. Und deshalb ist es gut, dass eine sehr profilierte Wirtschaftsjournalistin in der Runde sitzt, die bei ihrem letzten Besuch hier einen Satz gesagt hat, den man sich merken musste. Sie sagte, ich kann nur davor warnen, zu glauben, dass zwischen uns und dem Paradies nur die böse Schuldenbremse steht. Denn wenn wir nur die Schleusentore öffnen, dann fährt die Bahn deswegen noch lange nicht pünktlich. Was also ist zu tun? Und was meint sie, wenn sie sagt, dieses ganze Klein-Klein mit irgendwelchen Made in Germany, Boni und anderes muss endlich aufhören? Herzlich willkommen, Sonja Alvarez. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir kämpfen für dich. Das ist der Slogan, mit dem Olaf Scholz die Aufholjagd schaffen will. Wie klingt das, wollen wir den Ministerpräsidenten von Niedersachsen fragen, wie klingt das wohl in den Ohren der Mitarbeiter von VW? Mehr als 35.000 Stellen sollen abgebaut werden in den nächsten Jahren schon. Die Kapazität in den deutschen VW-Werken soll um 700.000 Fahrzeuge sinken. Muss man sich alles mal so auf der Zunge zergehen lassen. Und dazu die Frage, ist das tatsächlich ein neuer Anfang oder ist es der Anfang vom Ende? Herzlich willkommen, Stefan Weil. Freue mich sehr.
Hallo.
Ja, und was passiert da gerade um uns herum? Es gibt nur wenige, die das so gut erklären können wie dieser Mann. Hat viele Jahre in Osteuropa an vielen Stellen, in vielen Ländern gelebt, gelehrt. Er ist der Kopf hinter dem EU-Türkei-Abkommen, das seinerzeit zum ersten Mal spürbar die Migrationszahlen nach unten gebracht hat. Er kennt die größeren Zusammenhänge. Was passiert da gerade in Österreich? Musk, Kickl, Orban, Putin. Wie kurz sind diese Wege wirklich? Und was passiert gerade in Georgien und vor allem warum? Eine Pontius-Pilatus-Politik wäre jetzt notwendig, sagen manche Europapolitiker hinter vorgehaltener Hand. Pontius-Pilatus-Politik, was ist damit gemeint? Fragen an Gerald Knaus, herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Herr Weil, vielleicht die erste Frage an Sie. Noch 45 Tage. Bis zur Wahl. Die SPD ist bei rund 16, die AfD bei 21, die Union bei 29%. Wie viel würden Sie darauf wetten, dass der nächste Bundeskanzler Olaf Scholz heißt?
Also ich bin ganz prinzipiell kein Zocker und deswegen würde ich eine solche Wette im Zweifel auch gar nicht eingehen. Aber für mich ist das Rennen tatsächlich offen und zwar vor dem Hintergrund einer ganz eigenen Erfahrung. 2017, da hatte ich zu diesem Zeitpunkt vor den Wahlen, also etwas weniger als 50 Tage, einen Abstand zur CDU. Ich lag hinten, wir lagen hinten. Der war mindestens genauso groß. Und daraus ist ein sehr überzeugendes Wahlergebnis geworden, obwohl dazwischen eine historische Wahlschlappe der SPD bei den Bundestagswahlen 2017 gelegen hat. Also, das ist keine Gewissheit. Aber ehrlich gesagt, in der Politik ist alles möglich und in diesen Zeiten ganz besonders.
Dazwischen lag aber keine AfD, die da steht, wo sie gerade steht beispielsweise.
Nee, aber erstmal ist es ein Zeichen dafür, dass man bei den vielen Unentschlossenen, die es ja noch gibt, tatsächlich auch punkten kann, wenn es einem gelingt. Ob es uns gelingt, das werden wir am 23. Februar sehen.
Nee, ich frag deswegen, weil neulich jemand hier formulierte, die große Frage ist, ob das Duell überhaupt Merz gegen Scholz heißt. Heißt das große Duell vielleicht Weidel gegen Merz? Und es war, glaube ich, Christina Dunz, Kollegin von Frau Alvarez.
Die ich auch sehr schätze, aber genauso wie Frau Alvarez. Aber der Unterschied ist der, Frau Weidel hat keine Partner in der deutschen Politik. Und deswegen wird sie keine Kanzlerin sein. Da bin ich sicher, wir sind nicht Österreich.
Sind Sie sich da ganz sicher?
Ja.
Könnten wir Österreich werden, ist die Frage.
Ja, darauf will ich es lieber nicht ankommen lassen. Wo ich absolut sicher bin, dass das jetzt eine Chance für die Demokraten ist, jetzt eine Mehrheitsregierung zu bilden, dann 4 Jahre lang wirklich eine überzeugende Politik hinzulegen, damit dann am Ende auch der Beweis angetreten kann, es lohnt sich, den Demokraten auch wirklich zu vertrauen.
Und weil Sie gerade Ihre eigenen Erfahrungen auch angesprochen haben, wie finden Sie eigentlich diesen neuen Sound, der plötzlich in Wahlkämpfen so zu hören ist? Auch von jemandem wie Olaf Scholz, der Friedrich Merz dann Fritze Merz nennt, der von Thünkram spricht und so weiter, der die FDP und insbesondere Christian Lindner auf offener Bühne so hart angeht, wie man das noch von keinem deutschen Kanzler gehört hat, so ganz persönlich.
Naja, also, wenn Sie überlegen, was Olaf Scholz alles so hat einstecken können und müssen über die Jahre.
Aber er ist der Kanzler.
Ja, ja, klar ist der Kanzler, aber dass auch ein Kanzler austeilt. Und ehrlich gesagt, Thünkram ist nun wirklich etwas, das würde ich jetzt in der politischen Auseinandersetzung als ziemlich, ziemlich harmlos ansehen. Nee,
darum geht es mir auch gar nicht, das wissen Sie auch ganz genau. Es geht
um den... Ich habe es eben als Beispiel
gehört. Fritze Merz erzählt gern Tünkram. Bäm, bäm.
So. Ja, also das mit dem Thünkram, das geht in jedem Fall. Im Übrigen, das ist eine Geschmackssache. Aber solange wir uns nur über solche Gedanken, über sowas den Kopf zerbrechen müssten, da wären wir wirklich in einer guten Situation. Tatsächlich haben wir ganz andere Sorgen.
Ja, man hört da so hin und denkt irgendwie, was ist das für ein Ton? Geht's also, Ihnen da auch so?
Schauen sich andere Länder an, dann werden Sie sehen, dass wahrscheinlich der Wahlkampfton in Deutschland noch sehr gemäßigt ist.
Aber ganz ehrlich, der Sound in Amerika zum Beispiel, das kann ja nicht die Referenz sein.
Nein.
Das ist doch nicht das, was wir wollen.
Ich nehme jetzt europäische Länder als Maßstab. Also ist nicht so, dass ich so eine Auseinandersetzung bräuchte. Aber im Vergleich, das ist nun wirklich nicht unser Thema. Wir haben ganz andere.
Ja, zum Beispiel die Frage, was kann jemand wie Olaf Scholz jetzt noch in die Runde werfen, um das Ding zu drehen? Also was ist das Thema? Was ist die Idee?
Also ich glaube nicht irgendwie an ein weißes Kaninchen, das rausgezaubert werden kann.
Ja, aber das was ich mir es mindestens sein.
Nee. Was ich mir schon vorstellen kann, dass je dichter der Wahlkampftermin rückt, Leute sich fragen, können wir eigentlich erwarten, dass die nächsten 4 Jahre ruhiger werden, als die letzten gewesen sind? Ne, was wir da alles erlebt haben. Nee, können wir ehrlich gesagt nicht. Und wem möchten wir dann eigentlich das Land anvertrauen? Jemand, den wir kennen und der oft genug in Krisen bewiesen hat, dass er seine Nerven beisammen hat.
Ich muss gerade lachen, weil ich glaube, die Leute fragen sich eher, will ich das, was ich die letzten 3 Jahre hatte, nochmal haben? Das ist doch eher das Thema.
An der Stelle wäre ich vorsichtig, weil die Leute haben zum Beispiel nicht die Energiekrise 2022 vergessen, die ja wirklich hart war und an deren Ende wir gut durch einen Winter gekommen sind, an dessen Anfang wir nicht darauf gewettet hätten. Nee, das, wenn Sie mich das zu Ende sagen lassen, Sie werden sich die Frage stellen, okay, da habe ich jemanden, der hat bewiesen, der kann das. Und dann habe ich jemanden, der hat tatsächlich noch keinen einzigen Tag in seinem Leben eine solche Situation bestehen müssen. Möchte ich ein solches Wagnis eingehen? Möchte ich einen solchen Test eingehen? Oder ist mir dafür die Sache zu ernst? Das ist ein harter Punkt in der Auseinandersetzung.
Da würde Frau Alvarez jetzt sagen, die Leute sind längst einen Schritt weiter. Wir haben jetzt die 3. Rezession in Folge, während um uns herum alle Wachstum haben. Wir sind in der tiefsten strukturellen Krise, glaube ich, die Bundesrepublik je zu bestehen hatte. Wirklich strukturelle Krise. Verlieren 7.000 Industriearbeitsjobs pro Monat. 400.000 schon weg. Das sind nicht irgendwelche Jobs, das ist klassischer deutscher Mittelstand. Und wo ist der Plan dagegen? Sehen Sie den, Frau Alvarez?
Nein, den sehe ich eben nicht dagegen. Sie haben es gerade beschrieben, wir erleben wirklich gerade eine beispiellose Situation. Und es sind ja nicht nur eben die Arbeitsplätze, die verloren gehen, sondern Familienunternehmen wie Miele, Konzerne wie BASF verlegen ganze Produktion ja ins Ausland.
Geht wohin?
Miele geht nach Polen.
Genau.
Und wir
BASF geht viel nach China.
Genau, ne? China, USA auch, ja. Mhm. Und wir haben weiterhin eben hohe Energiepreise, wir haben eine überbordende Regulierung, wir haben weiterhin Fachkräftemangel und wir haben an einer Sache eben keine Knappheit, nämlich eben an dieser Regulierung, die eine enorme Belastung ist für die Wirtschaft. Und auch das sieht die Wirtschaft, das sehen natürlich auch die Menschen. Und Olaf Scholz setzt darauf, dass sich jetzt sein Sommermärchen von 2021 wiederholt. Damals eben hat Armin Laschet im Wahlkampf gelacht. Annalena Baerbock hat sich erhebliche Patzer geleistet. Und es ist nicht davon auszugehen, dass sich jetzt eben in diesem Winter das Ganze als Wintermärchen wieder so darstellen wird.
Mhm. Herr Knaus, wie geht Ihr Blick darauf? Weil Österreich gerade als Stichwort aufgefallen ist. Sie sind Österreicher, kennen dort die Verhältnisse sehr genau, schauen auf ganz Europa.
Also ich glaube, was wir in Österreich erleben, ist ja ein Erdbeben politisch. Ich meine, es gab es noch nie, dass ein Kanzler nicht nur der FPÖ, sondern auch einer FPÖ, die sich in den letzten Jahren radikalisiert hat, die wirklich eine identitäre Partei geworden ist. Also die junge FPÖ ist von den Identitären nicht zu unterscheiden. Die Partei will aus der EU raus, will Putin unterstützen, unterstützt die radikalsten Vorschläge für Europa. Das ist für Europa ein Präzedenzfall. Das gab es noch nie. So eine Regierung. Und das wirklich Besorgniserregende ist, dass die Verhandlungen über das Regierungsprogramm und auch die Regierung aus einer Position unglaublicher Stärke der FPÖ erfolgen, weil die kleinere Koalitionspartnerin, die ÖVP, Angst haben muss vor Neuwahlen. Also es war wirklich, und ich hoffe, das letzte Wort ist nicht gesprochen, eine unverantwortlich sondergleichen der drei Verhandler. Ich meine, der Bundeskanzler ist jetzt zurückgetreten, hat sich eigentlich gut geschlagen. Er hat gesagt, er macht keine Koalition mit Kickl, seine Partei aber ist sofort umgefallen. Aber in dieser Situation, weltpolitisch und europapolitisch, ein Land wie Österreich mit allen Problemen, und es gibt auch in Österreich wirtschaftlichen Druck auf viele,
ja,
zu glauben, dass wenn man ein Land jemandem in die Hand gibt, der sich mit Orban und Putin und den verrücktesten Ideen von Donald Trump und radikalen Extremisten im Land aufmacht, die Wirtschaft wieder zu beleben. Hier, glaube ich, haben die drei Parteien, die verhandelt haben, wirklich versagt. Und ich glaube, sie haben unterschätzt die Folgen. Also ich glaube nicht, dass die Liberalen rausgegangen sind aus den Koalitionsgesprächen, dass sie gedacht haben, eine Woche später ist Kickl vor der Kanzlerschaft. Und ich hoffe immer noch, auch für Deutschland, weil das wäre ein fatales Signal für ganz Europa und für Deutschland.
Die Frage ist genau, die Abstimmungen in Europa zum Beispiel, was hätte das für Konsequenzen? Man muss das einmal mal klar ausbuchstabieren, was das heißt.
Ja, also wir haben eine Situation, es ist relativ klar und es ist zu früh zu spekulieren, aber die letzten Tage haben es klar gezeigt. Die nächste amerikanische Regierung will Europa spalten und unterstützt offen Parteien in Europa, die die EU zerstören wollen. Also das ist bei der AfD, man kann sagen, man will das, aber dass jemand, der so nah am Präsidenten steht wie Elon Musk, offen dazu aufruft, eine Partei, die sagt, wir wollen den Dexit und übrigens wollen wir auch wieder russisches Gas kaufen und die Ukraine opfern und übrigens, wir wollen auch die Europäische Menschenrechtskonvention opfern und im Grunde genommen das deutsche Modell, wir wollen Grenzen rund um Deutschland mit Zäunen. So.
Alice Weidel, die jetzt ein Interview gegeben hat, das vor Anti-Amerikanismus wirklich trieft.
Ja, und vor allem
die Idee, dass wir so ein komischer Vasallenstaat sind, von Sklaven ist da die Rede.
Ja,
also
und
Deutschland ein versklavtes Land und die Macht, die alles kontrolliert, Amerika und so weiter. Also das ist im Grunde das Narrativ, das man weltweit, wenn man so will, in diesen Kreisen hören kann. Das
also
ist die
Länder
Basis.
Wie Deutschland und Österreich, bei allen total legitimen, darüber müssen wir streiten, wie die Wirtschaftspolitik, die Bildungspolitik, der Sozialstaat aussehen muss. Aber die Vorstellung, dass ein Europa, in dem europäische Politiker wie Alice Weidel so über Europa reden, wie jetzt Donald Trump über Amerikas Nachbarn redet, über Mexiko, über Kanada, dass dann Wirtschaftswachstum in diesem europäischen Markt möglich ist, wenn europäische Staaten wieder voreinander Angst haben müssen, wenn Grenzen in Frage gestellt werden. Wir hatten jetzt 75 Jahre in Westeuropa und jetzt über 30 Jahre in Zentraleuropa die Sicherheit, dass kleine Staaten, die meisten europäischen Staaten sind klein, die meisten europäischen Staaten haben weniger als 5 Millionen Einwohner, sicher sind vor ihren Nachbarn. Wir haben gar nicht drüber nachgedacht. Wenn wir jetzt Politiker haben, die sagen, Deutschland hat die letzten 70 Jahre sich versklaven lassen, hat sich unterworfen internationalen Organisationen, war von Amerika und auch von der EU ausgebeutet. Dieser Diskurs, wenn diese Parteien in die Nähe der Macht kommen, jetzt ist Österreich nicht Deutschland, zum Glück, also hat noch nicht diesen Einfluss. Aber wenn das, was in Österreich passiert, auch in Deutschland denkbar wird, die Unsicherheit, auch wirtschaftlich, die dann ausbricht, ich glaube, viele können sich das nicht vorstellen. Dass dann ein Aufschwung gelingen soll mit einer Wirtschaft, die ja von Stabilität abhängt.
Ja, die Deutsche so exportabhängig
natürlich.
Ist. Natürlich. Da so unglaublich
natürlich. Also eigentlich bräuchten wir jetzt das Gegenprogramm. Wir bräuchten jetzt wirklich Initiativen, die sagen, wie holen wir die Engländer wieder an den europäischen Markt heran? Wie holen wir die Türken an den europäischen Markt heran? Wie integrieren wir den Balkan, dass kein Krieg passiert? Wir bräuchten jetzt einen Jean Monnet in Paris und in Berlin, also jemanden, der in einem Moment großer Angst 1950 eine geniale Idee hatte, wie stärken wir dieses Europa, und zwar durch wirtschaftliche Interessen, durch Integration, durch neue Märkte. Aber wir sitzen passiv da, wir in Brüssel, ich frage immer in Brüssel nach, was ist eigentlich eure Idee für Großbritannien? Donald Trump, höre ich aus Freunden, die in der englischen Regierung sind, die erwarten, fürchten, ein Angebot von Donald Trump an Großbritannien, hohe Zölle gegen Kanada, aber euch biete ich was an. Richtig. Kommt zu mir, um Großbritannien und dann am Ende seinen Leuten, die Reformpartei, die radikalen Antieuropäer, ein Angebot zu machen, ihr trennt euch von Europa. Und in Brüssel, gibt es da Ideen? Jetzt in dieser Situation zu sagen, wie stärken wir uns, wie holen wir die Engländer heran? Ich sehe sie nicht.
Diese rechten Kulturkämpfer erleben ja gerade wirklich weltweiten wahnsinnigen Aufschwung. Ich würde gerne mal von Ihnen wissen, Herr Knaus, ich weiß nicht, ob Sie das beantworten können, aber wie eng sind diese Verbindungen wirklich?
Oh,
ich erinnere mich an Gespräche mit amerikanischen Rechtsradikalen, 2016 war das. die Sätze, die der damals in der Kamera gesagt hat, in diesem Gespräch, das über viele Umwege und mühsam zustande kam, die klingen fatal gleich wie das, was ich heute höre. Aber heute ist es salonfähig. Ja. Das gleiche Zeug. Ja. Wie eng sind diese Verbindungen? Also offenbar tauscht man sich aus. Man kennt sich, man redet miteinander.
Ja, natürlich. Und das Wichtigste ist, man hat ein gemeinsames Narrativ. Und was mir in der deutschen Debatte auffällt, ist, dass es manchmal Debatten gibt, zum Beispiel über die AfD, wo das zentrale Thema gar nicht vorkommt. Dieses Narrativ ist, und Viktor Orban war eigentlich in vielerlei Hinsicht ein Erfinder, weil er war ja immerhin schon Premierminister 2015, der gesagt hat, Massenmigration, ganz spezifisch von Muslimen, ist ein Projekt von kosmopolitischen Globalisten, die versuchen, Grenzen gar nicht kontrollieren wollen, die versuchen, die Bevölkerung auszutauschen. Genau. Und dieser Narrativ...
Von einem amerikanischen Nazi, der sprach damals vom Great Replacement.
Genau.
Der große Bevölkerung austauscht, das große Ersetzen.
Das kam aus Frankreich, diese Ideen. Mhm. Aber das waren dort radikale Ultrarechte am Rand der Gesellschaft. Und das ist durch Orban in die Mitte der Diskussion gewandert. Und Elon Musk teilt seit Monaten, auch im Wahlkampf gegen Joe Biden, Biden hat in der Migrationspolitik versagt. Wir hatten 9 Millionen Aufgriffe an der Grenze, 7 Millionen mehr als unter Trump. Aber was Musk daraus macht, ist eine Verschwörungstheorie. Das war nicht schlechte Politik, das war ein Versuch, Amerika im Kern zu zerstören. Mhm. Jetzt sagt Musk das Gleiche über Großbritannien. Jetzt. Genau. Und dieser Diskurs, den finden wir in dieser rechten Welt in Denkfabriken, die gegründet wurden. 2015 hat Viktor Orban gesagt in einer Rede im September, Anfang September 2015, am Beginn der Flüchtlingskrise, 2 Tage nachdem der kleine Junge Alan Kurdi, wir erinnern uns an das Bild in Bodrum,
der Junge am Strand,
ertrunken ist, hat Orban eine Rede gehalten und gesagt, das ist die Chance für uns, die illiberalen Kräfte, denn die liberalen Kräfte werden bei der Migrationspolitik versagen. Wir sind keine Heuchler. Wir sagen offen, wir wollen Menschenrechte. Dieses leere Reden über Menschenrechte spielt für uns keine Rolle. Das ist die erste kulturelle Revolution, die ich gut finde, hat er gesagt. Aber vor allem hat er gesagt, und jetzt müssen wir diese rechten Gedanken cool machen. Sexy. Wir müssen wegkommen, dass man rechtes Gedankengut irgendwie mit dem Zweiten Weltkrieg und mit irgendwelchen Nazis verbindet. Wir müssen diese Ideen...
Keine Springerstiefel.
Genau. Weg damit. Ja. Wir brauchen jetzt Influencer. Wir brauchen. Genau. Wir müssen die jungen Wähler erreichen. Mhm. Und er hat das als Programm formuliert. Lesen Sie die Rede. Das war 4. September 2015. Und wenn man dann sieht, was passiert ist. Ich meine, Hochschulen gegründet, Denkfabriken gegründet. Diese Leute waren aktiv. Die waren nicht faul. Nee, die waren sehr engagiert. Die haben sich vernetzt. Die haben sich getroffen. Es gab Treffen. Matteo Salvini, Vizepremier in Italien, trifft sich mit Le Pen, trifft sich mit der FPÖ. Sie sind im Europaparlament als Gruppe zusammengekommen. Mhm. Aber vor allem haben sie gemeinsame Ideen. Und die Kampagnen der AfD in Sachsen, in Brandenburg, in Thüringen im letzten Herbst und die Kampagnen von den MAGA-Leuten, Tucker Carlson, einer der großen Fans und Unterstützer in den Medien, auf X, also von Musk protegiert für Trump, macht die großen Interviews mit Viktor Orban. Und das
und mit Putin.
Und mit Putin. Und dass diese Leute jetzt ganz stark auf die AfD setzen, ist kein Wunder. Und umgekehrt. Also wir sehen einen Geert Wilders, der immerhin einen historischen Wahlsieg, der hat seine Zahl der Stimmen fast verdoppelt, in den Niederlanden, erste Partei, der ein Tweet also eine Botschaft auf X herumgeschickt hat, wo er sagt, wir gewinnen. Und dann zählt er all diese Länder auf. Und ich habe das Gefühl, dass die Parteien der Mitte, die Zentristen, die Liberalen, Sozialdemokraten, Christdemokraten, Grünen, nicht erkannt haben, wie gefährlich, durchdacht und strategisch dieser Angriff läuft und dass man auf die Geschichten, die gerade die Jungen erreichen, die irgendwie neu klingen, keine guten Antworten hat. Und Antwort nicht nur im Sinne von Reden, sondern Antwort im Sinne von Handeln.
Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, ich sehe bei den Wahlkämpfen in Deutschland die gleichen Fehler wie in Österreich?
Ja.
Nur die FPÖ macht sie nicht.
Ja. Ja. Also ein Beispiel. Seit einem Jahr Umfragen in seriösen Medien. Die Zeit hatte im letzten Herbst. 85% der Deutschen wollen weniger irreguläre Migration. Oder 3/4 ARD wollen eine andere Politik für Migration. Jetzt ist sehr wichtig, was macht man mit so einer Botschaft? Wir sind Demokraten, wir glauben an den Rechtsstaat, also braucht man natürlich Vorschläge, die machbar sind im Rahmen des Europarechts, im Rahmen der Menschenrechte. Was erleben wir jetzt in diesem Wahlkampf? Also ich will es nicht zuspitzen, aber ein bisschen wirkt das so, die Union, die eigentlich ein sehr gutes Programm geschrieben hat. Ihr Grundsatzprogramm bei dem Thema ist gut, gute Vorschläge. Aber was man hört, sind Vorschläge, von denen die AfD immer sagt, jeden Tag, überall, das werdet ihr nicht tun. Weil sie weiß, dass die Union dafür keinen Koalitionspartner findet und sie nicht umsetzen kann, weil sie gegen Europarecht verstoßen oder deutsches Recht. Das heißt, die Union greift ein Thema auf, was wichtig ist. Die Leute wollen eine andere Politik auf eine Art, die nicht glaubwürdig ist. Und ein bisschen habe ich die Angst, dass andere Parteien, auch bei der SPD, so ein bisschen suggerieren, ja, wir haben ja eigentlich alles gemacht. Wir haben ja gute Dinge gemacht, Chancenaufenthaltsrecht, ein paar Dinge im Staat. Aber jetzt gehen ja die Zahlen runter. In diesem letzten Jahr gab es über 240.000 Asylanträge. 2019 waren es 160.000. Das kommt zusätzlich zu den Ukrainern. Jetzt kann man nicht sagen, wir haben das Problem gelöst. Was man bräuchte jetzt, ich weiß, das ist nicht realistisch im Wahlkampf, aber eigentlich bräuchte man jetzt eine große Koalition, die das AfD-Argument, egal was die sagen, am Ende passiert nichts, außer ihr wählt uns, im Grunde genommen entkräftigt mit Vorschlägen, wo SPD und CDU sagen, das sind wir bereit zu machen, wenn wir gewählt werden.
So es Meloni gemacht hat, ne? Die Zahlen in Italien, was ist von diesen Zahlen in Italien zu halten? Kann man da sagen, das war erfolgreich?
Meloni, sie ist nicht zu Unrecht jetzt, mittlerweile ist sie erstaunlich, sie wirkt jetzt als die stabilste Politikerin eines großen Landes, aber das ist natürlich Theaterpolitik. Allerdings ist das ja nicht unwichtig.
Naja, ne?
Die Zahlen gehen runter, aber Achtung.
Die Zahlen gehen von 160 gingen, auf 60.000.
Gingen in ihrem ersten Jahr dramatisch nach oben. Man muss ja immer, ich bin immer bei Prozenten und bei rauf und runter, muss man immer genau hinschauen, von welchem Niveau. Ne?
Ist schon klar.
Also die Zahlen waren niedriger, bevor sie Ministerpräsidentin wurde.
Entschuldigung, nur ganz kurz, als kleiner Einschub. Ist auch wichtig, bei Trump das einmal zu erklären. Wenn du dir die Zahlen von Joe Biden anschaust, und dann wird dir auch ein demokratischer Sheriff in Texas sagen, Trump war da sehr viel erfolgreicher.
Ja.
Dann schaust du dir den Zeitraum an und merkst plötzlich, ah, warte mal, Corona, Covid-Krise, weltweit Grenzen, komplett zu. Dass da die Zahlen natürlich runtergingen, ist auch klar. Also da gibt es auch einen größeren Kontext. Und das ist bei Meloni offensichtlich ähnlich.
Also bei Meloni sind die Zahlen zuerst ganz hochgegangen.
Ja.
Aber in der Zeit hatte sie eine Sache, sie hatte einen Plan. Und ich meine, in der Politik ist das sehr viel. Sie hat dann gesagt, ich mache was mit Albanien. Dieser Plan ist bis heute nicht erfolgreich. Ich habe den auch oft genug kritisiert, weil nicht das Prinzip, irgendwie Verfahren in einem anderen Staat zu machen, wo es sicher ist, das ist nicht das Problem. Das Problem in dem Plan ist, die Leute werden dort hingebracht, dann werden sie wieder nach Italien gebracht. Das funktioniert nicht, das ändert nichts. Er hat auch nicht funktioniert, aber das ist nicht das Problem für sie. Sie hatte ein Jahr lang auf jede Frage, ich habe einen Plan.
Genau.
Wir bauen da was. Und das hat es erlaubt, dass das Wachstum der Zahlen ihr nicht vorgeworfen wurde. Dann sind die Zahlen gesunken, zum Teil wirklich, also das Abkommen mit Tunesien ist brutal. Also die Tunesier haben Leute in die Wüste geschleppt. Die Zahlen sind gefallen aus Tunesien, nachdem sie rekordgroß waren. Aber sie sind immer noch in diesem Jahr sind 60.000 nach Italien gekommen über das Meer. Es sind auch in diesem Jahr wieder
2.000.
Aber vorher waren es 160.000.
Das ist halt der große Unterschied. Und das kann man als politischen Erfolg natürlich verkaufen und der ist es auch.
Und was wir jetzt bräuchten, ich glaube, und vielleicht ist Österreich ein heilsamer Schock. Weil was wir in Österreich hatten, vergessen wir nicht, es war nicht die Politik von Angela Merkel von 2015. Von 2016 bis 2019 sind die Asylanträge in Deutschland wie in Österreich auf ein Fünftel gefallen. Das war damals die Große Koalition, die das erreicht hat. Also von 2016 740.000 Asylanträge auf Erstanträge 140.000 2019.
Jedes Türkei-Abkommen. Ihre Idee.
Ja, es war das Abkommen, das dazu geführt hat, dass drastisch weniger Leute in die EU und dann nach Deutschland und Österreich gekommen sind. Ab 2021, weil das Abkommen nicht mehr funktioniert hat, weil es nicht erneuert wurde, sind die Zahlen drastisch gestiegen. Und wer kam nach Österreich und Deutschland? Österreich übrigens mehr als Deutschland pro Kopf. Syrer und Afghanen über die Türkei. Also eigentlich analytisch waren die letzten 10 Jahre nicht so, wir hatten da einen Fehler, wir waren zu großzügig 2015. Nein, Angela Merkel und die Große Koalition noch. Die SPD in der Koalition haben gesagt, wir wollen es reduzieren, aber human. Die Zahlen sanken.
Ab 2021 sind sie stark gestiegen und darauf gab es dann keine überzeugende Antwort.
So, und bevor wir gleich Stefan Weil fragen, der auch gerade sehr interessiert zuhört, eine Nachfrage habe ich noch, Herr Knaus. Migration, das ist etwas, was man versteht, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, ist nicht nur ein Multimilliarden-Dollar-Business, ein globales Multimilliardengeschäft, ist auch eine Waffe. Ich höre von Korrespondenten, die in Syrien sich auskennen, die sagen, es gab Zeiten in Syrien, und genau die Zeit, über die Sie sprechen, da gab es russische Kommandooperationen, Geheimdienstoperationen offensichtlich, wo Leute rumgelaufen sind, Flugblätter verteilt haben, Leuten gesagt haben, pass auf, das ist die Information für dich, geh irgendwie nach Deutschland, du kriegst dort ein Haus, eine Wohnung, ein Auto, du hast ein sorgenfreies Leben. Komplette Agitation. Geschürt von Leuten im Kreml.
Ich meine, wenn Sie im Kreml sitzen und sich die europäische Politik die letzten 10 Jahre ansehen, sagen Sie, welche Art von Politik führt dazu, dass meine Freunde Macht gewinnen? Die FPÖ, die AfD, Parteien, ich bin konkreter, die sagen, wir wollen die Sanktionen aufheben, wir wollen Russland als Freund sehen, wir schenken Russland die Ukraine. Wenn Sie das analysieren, da brauchen Sie kein Einstein zu sein, um zu sagen, Migration, Angst vor Migration, Kontrollverlust, das schwächt alle Parteien in der Mitte. Das schwächt Christdemokraten wie Sozialdemokraten. Also, wie kriege ich das hin? Das plus Gewalt, Terroranschläge kurz vor Wahlen. Diese zwei Dinge sorgen dafür, dass Parteien, die wir mögen, gewinnen. So, natürlich hat Russland Aleppo 2015 bombardiert. Wissen Sie, fast die Hälfte, sagte der türkische Innenminister vor kurzem, fast die Hälfte der Syrer in der Türkei heute, über 3 Millionen, sind aus der Region Aleppo. Aleppo und die Umgebung. Mhm. Natürlich hat Russland durch den Eingriff militärisch 2015, mit den Methoden, die wir dann in der Ukraine gesehen haben, Städte bombardieren, die unmöglich gemacht, dass Leute, die in der Türkei waren, gedacht haben, wir kehren zurück. Und dann haben sie gesagt, dann gehen wir nach Europa. Und natürlich nützt Russland unsere Angst aus. Aber wir sind ja nicht machtlos. Wir sind machtlos, weil wir so unstrategisch sind, nicht erkennen, was nützt, weil wir jetzt so tun, als würden wir das Migrationsproblem in Europa an der deutsch-österreichischen Grenze in Freilassing oder Kufstein lösen. Und diese Lösungen, das weiß mittlerweile jeder Wähler, jede Wählerin. Also, wenn die deutsche Bundesgrenzpolizei, also wenn die deutsche Polizei an der Grenze zu Österreich oder zur Schweiz Leute stoppt und sagt, geht wieder zurück, die gehen ja nicht nach Syrien zurück. Die probieren es am nächsten Tag wieder und am dritten Tag und am vierten Tag sind sie da. Drum sind ja die Asylantragszahlen so hoch, wie sie sind.
Genau. Das war jetzt sehr intensiv, sehr lang, Herr Weil. Warum wirkt die Antwort der etablierten Politik, in dem Fall auch des SPD-Bundeskanzlers, den man auch in EU-Kreisen, das weiß ich, vorgeworfen hat und wahrscheinlich bis heute vorwirft, dass er dieses Thema nie so richtig ernst genommen hat, zu wenig ernst genommen hat. Lassen Sie mich so formulieren. Warum wirkt da diese Politik so wahnsinnig hilflos, so unstrategisch, wie Gerald Knaus sagt? Und was ist die Idee jetzt, der Blick nach vorne?
Die Antwort auf Ihre Frage lautet aus meiner Sicht, weil wir uns durch den Streit innerhalb des demokratischen Lagers viel Energie verschwenden lassen und viel Aufmerksamkeit. Ich habe vorhin gesagt, aus meiner Sicht stehen wir jetzt an einem entscheidenden Punkt, weil nach den Wahlen müssen wir anders rauskommen. Wir müssen es schaffen, dass unter den Demokraten man sich bewusst ist, welches die gemeinsamen Herausforderungen sind. Ich finde, das hat der Knaus wunderbar auf den Punkt gebracht. Und dass wir darauf gute Antworten haben. Also es muss ein klares Gefühl bei Bürgerinnen und Bürgern da sein. Die treten zusammen an und die haben einen Plan. Und dafür gibt es zwei Beispiele. Das eine ist das Thema Migration, das andere ist das Thema Wirtschaftspolitik. Das sind die beiden die beiden neuralgischen Punkte der weiteren Entwicklung bei uns. Und stattdessen sind wir immer wieder leider der Versuchung erlegen in der Bundespolitik, dass es gegeneinander ging. Erinnern Sie sich, es ist jetzt, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr her, da gab es den Versuch von Konsensgesprächen in der Integrationspolitik. Die sind in der Migrationspolitik, die sind gar nicht so richtig überhaupt in
auf
die
Druck,
Arbeit
auf
gekommen.
Druck der Länder, ne?
Ja, auf Druck der Länder. Wir sind übrigens die 16 Länder bei allen Unterschieden, die wir auch, was die Farben angeht, wirklich haben. In den Punkten sind wir erstaunlich einig.
Ja, aber es ist wichtig.
Deswegen ist das
Druck,
aus meiner
Druck
Sicht
der Länder.
Auch
aber,
so eine Art gemeinsamer Nenner des demokratischen Lagers.
Aber es kam nicht von diesem Mann, den wir da im Hintergrund sehen, Herr Weil. Das ist mein
Punkt. Nein, der hat es sehr dankend aufgegriffen, muss ich wirklich sagen. Das Problem
aber,
war,
aber der muss es doch nicht aufgreifen. Ich erwarte, dass der das sieht und bearbeitet.
Naja, und ich erwarte, dass man dann anschließend dann auch wirklich mit die Kraft hat, Konsensgespräche zu führen, die diesen Namen wert sind.
Und, da
dazu,
haben Sie recht.
Und dazu ist es eben genau nicht gekommen. Den Fehler darf man nicht wieder machen. Also ich sehe Österreich wirklich insoweit als ein sehr warnendes Beispiel, dass erstmal die Demokraten sich untereinander zerlegen, damit anschließend, ich sag mal, sich eine, nämlich die ÖVP, der FPÖ da geradezu andient. Niemand ist zu nichts Nutze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Wir müssen definitiv das Gegenteil machen.
Aber nochmal, diese Gespräche, die Sie gerade angesprochen haben, warum verläuft sowas dann im Sande? Warum zerfasert das?
Weil die Taktik überschätzt wird. In dem Fall war es so, da hatte Friedrich Merz nun wochenlang das Zauberwort der Zurückweisung vor sich hergetragen. Das ist und bleibt leider mit dem europäischen Recht nicht vereinbar. Ist so. Und dann haben sie es daran scheitern lassen, was in Anbetracht der Größe der Aufgabe, ehrlich gesagt, wirklich nicht zu vertreten ist. Denn über eins sollte man sich unter Demokraten auch einig sein. Das, was nicht geht, weil das Recht es nicht hergibt, das kann man auch nicht machen, wenn dann musst du versuchen, dann das Recht zu ändern. Aber du kannst es nicht sozusagen am Recht vorbei machen. Da würden wir sozusagen uns selbst dementieren.
Darf ich in dem Zusammenhang eine Frage stellen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht dazu passt, aber irgendwie doch. Die aktuellen SPD-Wahlplakate, vielleicht können wir mal das ein oder andere zeigen, da taucht ganz häufig das Wort Sicherheit auf. Aber nicht so, wie ich Sicherheit in dem Zusammenhang verstehen würde. Da steht dann drauf, mit Sicherheit stabile Renten oder mit Sicherheit mehr Wachstum. Da sehen wir gerade.
Das sind Sie falsch, mit allem schuldigen Respekt, weil es geht um äußere Sicherheit. Es geht auch um innere Sicherheit im Sinne von Schutz vor Straftaten, Schutz im öffentlichen Raum.
Das ist aber nicht das Thema auf diesem Plakaten.
Es muss aber auch um soziale Sicherheit gehen. Denn die Leute sind wirklich beeindruckt. Ich habe gerade sehr, sehr viele Kontakte, mache eine Veranstaltung nach der nächsten. Sie sind beeindruckt von diesen Riesenveränderungen, die wir überall haben. Sie haben ein Riesenbedürfnis nach Sicherheit, was ich absolut verstehen kann. Und das betrifft nicht nur das, woran Sie jetzt vielleicht zuerst gedacht haben, äußere, innere Sicherheit, sondern das betrifft auch vor allen Dingen die Frage, wie geht es mit mir persönlich, mit meiner Familie eigentlich weiter? Und deswegen ist das Thema soziale Sicherheit eins, das würde ich niemals unterschätzen.
Das verstehe ich alles. Aber in dem Zusammenhang, wie schlau ist es, mit dem Wort zu spielen, mit diesem Begriff an dem Punkt zu spielen, ohne, das ist mein Punkt, ohne sozusagen gleichzeitig auch das, was ich mit Sicherheit verbinde, beziehungsweise eine Idee zu entwickeln, was innere Sicherheit dann auch wirklich ist, zu haben, klar zu kommunizieren, zu sagen, pass auf, so werden wir das lösen. Ich sage Ihnen ein ganz kleines Beispiel. Wenn ich lese, Statistik, Wall Street Journal ist jetzt keine unbedeutende Zeitung, zweitgrößte Zeitung Amerikas, die sich immer wieder kritisch auch mit der deutschen Migrationspolitik sehr sachlich, sehr differenziert auseinandersetzen. Sie sagen, Deutschland hat da versagt, weil wir nicht in der Lage sind, diese vielen Menschen sehr schnell in den Arbeitsmarkt zu kriegen. Da versagen wir. Wir kriegen sie aber sehr schnell in die sozialen Systeme. Das heißt, dass die Sozialhilfe fließt sofort, der Job kommt nach Wochen, nach Monaten, nach Jahren. Und das gleiche Thema, das Gefühl Kontrollverlust, das ist das, was dann entsteht bei der Frage innerer Sicherheit. Du hast dann einen Anstieg im Vergleich zu vor 10 Jahren, Gewalttaten, Kriminalität auf 41%, Ausländeranteil, Menschen ohne deutschen Pass, bei einem Gesamtbevölkerungsanteil von gerade mal 15%. Das heißt, du hast dann ein echtes Thema, ein Sicherheitsthema. Und das adressieren wir nicht.
Ich glaube, der springende Punkt, das ist der, den Herr Knaus angesprochen hat. Adressieren hieß ja, wir versprechen, das geht deutlich runter mit den Migrationszahlen. Das können wir national kaum tun, aus den Gründen, die Sie angesprochen haben. Wenn die Leute sich erstmal durch halb Europa nach Deutschland durchgeschlagen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie wegkriegen, wesentlich geringer, als wenn es gelingt, sie vorher tatsächlich auf andere Weise davon abzuhalten. Klar. Deswegen teile ich total die Analyse von Herrn Knaus. Das Entscheidende ist, dass wir davor erfolgreich sind. Der dieser europäische,
dass die Leute jetzt gar nicht nach Europa kommen.
Genau, der europäische Asylkompromiss aus meiner Sicht großer Fortschritt. Aber noch wichtiger ist es tatsächlich, vorgelagert aktiv zu sein. Das ist übrigens auch nicht einfach. Also darum hat sich jetzt der Herr Stump für die Bundesregierung sehr bemüht. Allerdings nur mit mäßigem Erfolg, was sicherlich nicht an fehlendem Engagement gelegen hat.
Ein Stampf, meinen Sie?
Stampf, ja. Stampf,
von der FDP, ne?
Das tut mir leid. Das hat sicherlich nicht am Engagement gefehlt. Aber es ist riesig schwierig, weil natürlich die ganzen Länder, um denen es geht, sich auch so ihre Gedanken machen. Was haben wir davon und wie kriegen wir das hin? So, aber das ist der Grund dafür, warum wir, wenn es uns nicht gelingt, das Problem deutlich weiter wegzulegen, immer eigentlich nur mit den Symptomen zu tun haben werden. Und ein Symptom ist das, was Sie eben angesprochen haben.
Aber
wo Sie definitiv recht haben und wo wir uns die Sache schwer gemacht haben, unnötigerweise, ist, dass wir bei der Arbeitsmarktintegration gesagt haben, die müssen erstmal Deutsch lernen und dann können sie auf den Arbeitsmarkt. In Wahrheit ist es so, typischerweise lerne ich eine fremde Sprache nicht in erster Linie in der Schule, sondern in denen ich sie tagtäglich ununterbrochen anwenden muss. Genau. So habe ich jedenfalls mal Englisch gelernt. Mhm. Und dass wir das nicht rechtzeitig genug wirklich auch zum Gegenstand von der gezielten Strategie in dem Bereich gemacht haben, das sehe ich definitiv auch als Defizit an.
Letzte Frage zum Thema Einwanderung und der Frage, wie man damit umgeht, Herr Knaus. Soziale Medien triggern da echt hart. Ich habe das selbst dieser Tage erlebt. In meiner Timeline taucht eine Meldung auf. Saskia Esken fordert bei Markus Lanz Abschiebestopp für den Täter von Magdeburg. Was in Magdeburg passiert ist, passierte, nachdem wir unsere letzte Sendung vor der Winterpause hatten. Saskia Esken war nie in diesem Studio zu diesem Thema. Hat nie einen Satz dazu gesagt. Hat die auch nie etwas dazu gefordert. Und ich schaue mir die Kommentierung an. Vermutlich viel Bots natürlich, also KI generiert. Kein einziger Mensch, auch keine Maschine, die irgendwann mal sagt, pass mal auf, zu der Zeit hatten die gar keine Sendung. Die kann dort gar nicht gewesen sein. Das, was du da erzählst, kann faktisch nicht stimmen. Sondern hunderte, tausende Kommentierungen, die sagten, schlimm, das muss aufhören, diese Politiker und so weiter. Wie kann die sowas machen? Das einzige Problem damit, es hat alles niemals stattgefunden.
Ja.
Wie geht man damit um?
Gut, da kommen wir zu einem wirklich großen Thema. Nämlich, ist die Narrenfreiheit, alles zu behaupten in den sozialen Medien, also zu lügen. Wir reden ja nicht über Meinung.
Ist Lüge.
Wir legen über eine Lüge.
Ja.
In einer Situation, wo... Und jetzt hat ja Facebook auch beschlossen, auf Fact-Checking das aufzugeben.
In Amerika, ne?
In Amerika. Mhm. In einer Situation, wo auch in meiner Timeline, auch wenn ich die sozialen Medien verfolge, und das ist ja auch zum Teil sinnvoll und bringt etwas, und ich bekomme viele Meinungen mit, aber dann werden Lügen präsentiert mit einer Dreistigkeit und mit einem Hasspotenzial. Da geht es wirklich nur noch um Hass. Und wir wissen, wie Aufmerksamkeit funktioniert. Wenn ich etwas 100-mal sehe, dann ist es für mich...
Irgendwann wahr.
Ja. Das ist extrem gefährlich.
Die liberalen Demokratien, die haben ja eine entscheidende Schwäche. Sie geben ihren Feinden sehr, sehr große Freiheit. Und diese Entschiedenheit, die, glaube ich, wirklich notwendig ist unter den Demokraten, die brauchen wir auch europäisch. Also es gibt sowohl bei der Migration wie übrigens eben auch bei der Frage der Social Media unbedingt aus meiner Sicht den Zwang, dass wir auf der europäischen Ebene zu Lösungen kommen. Wir können doch nicht zugucken, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel Rumänien als Beispiel, wo eine ganze Präsidentschaftswahl mal eben durchmanipuliert wird. Oder wir nehmen andere Bereiche, wo eben systematisch von Anfang an das Hirn auch mit vergiftet wird. Das sorgt dafür, dass sozusagen wir selber zulassen, dass unsere Grundlage kaputt gemacht wird.
Ja.
Und deswegen kann ich nur hoffen, dass insbesondere, wenn jetzt die Europäische Kommission ihr Arbeitsprogramm auf den Tisch legt, dieses Thema, wie stellen wir uns eigentlich gemeinsam digital auf? Wie sorgen wir beispielsweise dafür, dass wir eine europäische Plattform haben und nicht mehr durch und durch abhängig sind an der Stelle von amerikanischen Plattformen? Also ich finde diesen Kniefall von Zuckerberg hoch beunruhigend. Denn haben wir nämlich tatsächlich ein weiteres Massenmedium, das ganz bewusst sagt, wir verzichten auf die Kontrolle von Wahrheit, sondern wir lassen es raus. Dann kann Europa wirklich kaum anders reagieren, als auch wirklich durch eine eigene harte Konsequenz.
So, und das trifft jetzt, Frau Alvarez, auf eine, wir haben es eben vorhin schon gehabt, auf eine strukturelle, harte wirtschaftliche Krise.
Ich habe vorhin die Zahlen deswegen nochmal vorgetragen, auch in Bezug auf VW, weil heute Stefan Weil hier sitzt, sich mal überlegt, 700.000 Autos weniger an Kapazität pro Jahr. Was das bedeutet, wie viel Umsatz das ist, wie viel Geld das ist. Wenn man sich 35.000 Arbeitsplätze mal vorstellt, die nicht mehr da sind, keine Steuern mehr bezahlen, Jobgarantie bis 2030, die Frage, wie geht's dann weiter, die Verunsicherung, die damit einhergeht, was bedeutet all das?
Ja, das ist natürlich gerade mit Blick auf die Schlüsselbranche, die Automobilbranche, eine sehr fatale Entwicklung, die wir derzeit erleben. Ich meine, in Deutschland ist 1886 ja das Auto erfunden worden. Wir waren Technologieführer beim Verbrenner. Es sind 800.000 Arbeitsplätze, die daran hängen. Es sind 400 Milliarden Euro Umsatz, die jährlich damit gemacht werden.
400?
Ja, genau.
400 Milliarden.
Ja, und jetzt sehen wir aber eben, dass diese Branche diese Transformation komplett verschlafen hat. Ja, also Volkswagen hatte 2019 das erste E-Auto vorgestellt. Da hatte Tesla bereits 1 Million E-Autos verkauft. Und wir sind einfach viel zu spät dran in dieser Entwicklung. Und es ist fraglich, ob wir da überhaupt noch aufholen können mit Blick auf die Chinesen, die eben sehr großvolumig da reingehen.
Sie wissen schon, wer der Marktführer bei den Verkäufen von Elektroautos in Deutschland ist. Das ist Volkswagen, VW, ja. Und zwar mit weitem Abstand. Nee, das ist nicht das Thema, aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Zu spät. Wir haben es mit einer wirklich gleichzeitigen Transformation zu tun. Bei den Antrieben, bei der Digitalisierung, Stichwort Smartphone auf 4 Rädern. Und dann haben wir es mit neuen Wettbewerbern zu tun. Und dann haben wir es mit einem veränderten Markt zu tun. Denn wir verkaufen heute in Europa als Automobilindustrie insgesamt 2 Millionen Fahrzeuge weniger. Was bleibt natürlich nicht ohne Konsequenzen.
Im Vergleich zu, glaube ich, 2011, ne?
Vor der Pandemie.
Vor der Pandemie?
Vor der Pandemie. Also die Pandemie hat erkennbar, warum auch immer, mit dazu beigetragen, dass hinterher der Markt um einiges kleiner gewesen ist, als er vorher war. Worauf ich hinaus will, deswegen ist das wirklich eine harte Transformationsphase. Aber das, worüber wir gleich reden werden, ist dann eher der Schritt raus aus der Krise, um tatsächlich in einer solchen neuen Situation dann erfolgreich sein zu können.
Aber ja, weil Sie können sich doch jetzt auch nicht darauf ausruhen, dass Sie sagen, dass VW das meistverkaufte E-Auto hier in Deutschland ist, sondern gerade in den globalen Märkten, gerade in dem wichtigen Markt China, spielen die E-Autos der deutschen Autobauer ja kaum noch eine Rolle. Also das sind natürlich Entwicklungen, die hochproblematisch sind.
Ja, von Ausruhen kann tatsächlich auch nicht die Rede sein. China ist ein Beispiel dafür. Da haben deutsche Automobilhersteller jahrzehntelang exzellent davon gelebt, dass deutsche Technologie nach China gebracht worden ist. Jetzt haben wir diesen disruptiven Wechsel. Mhm. Es geht um einen völlig anderen Antrieb, um völlig neue Verhältnisse. Und dann zeigen die Chinesen, was sie eben auch können. Das wiederum wird übrigens auch die Erfahrung in China dazu führen, dass die deutschen Automobilhersteller eine Menge lernen werden, was sie allerdings dann auch wieder hilft, was ihnen wieder hilft im Wettbewerb. Also es ist eine andere Welt, das stimmt so, aber es ist eben nicht das Ende der deutschen Automobilindustrie.
Frau Albers, ich würde gerne noch mal sozusagen verstehen, weil Automobilindustrie, deswegen hatte ich 2011 im Kopf. 2011 war der Moment, in dem wir so viele Autos verkauft haben, glaube ich, wie nie. Und dann ging es langsam nach unten und dann 2017 besonders schnell. Dann kam Corona noch mal runter und so weiter. Das heißt, da gibt es eine Entwicklung, die, wenn man das jetzt sich anschaut, die geht über fast 15 Jahre. Dann gibt es die Geschichten aus China. Deutsche Autobauer bauen in China große Werke auf. Und dann kriegen sie von der chinesischen Regierung so um 2015, 2016 herum die Ansage, ihr baut jetzt bitte auch ein paar Elektroautos, weil das ist etwas, was wir demnächst machen wollen. Und dann sagen die, ja, da hinten da so in der hintersten Ecke der großen Halle, da bauen wir jetzt ein bisschen Elektroautos. Nicht ernst genommen. Warum sind wir da, waren wir da so unglaublich träge und haben nicht kapiert, was da passiert? Haben nicht verstanden, dass wir selber langsam runtergehen, dass dort offensichtlich etwas passieren soll, Elektromarkt hochfahren, zum Leitmarkt machen und dann wirklich Erfolg haben. Gleichzeitig Technologie, Know-how absaugen, schauen, wie machen das die Deutschen, um es dann selber zu machen. Wir sehen das alles mit unseren eigenen Augen, es passiert vor unseren Augen und wir reagieren nicht darauf. Wie kann das sein?
Naja, wir haben eben eine sehr gute Position über viele Jahre, ja gar Jahrhunderte eben gehabt. Und,
aber ist das Arroganz? Was ist
ja,
das?
Ja, das ist Arroganz auch durchaus gewesen. Ich meine, es gibt ein überliefertes Zitat von Ferdinand Pirch vom Genfer Autosalon 2014. Da hat er noch gesagt, er interessiert sich nicht für Tesla, solange die Batterien noch brennen. Ja, also und man hat gedacht, der Verbrenner, das wird weiterhin so gut funktionieren, während die Chinesen, die ja nicht nur für die Automobilbranche einen Plan haben, sondern für die Schlüsseltechnologien insgesamt, möchten sie Weltmarktführer werden. Ja? Dazu gehört eben auch die Autobranche, die einfach ein enormes Tempo hingelegt haben und ja nicht nur Autos bauen, sondern eben auch sehr innovativ sind. Teilweise die deutschen Automobilbauer auch überholt haben, was das angeht. Und gerade eben auch im Bereich der Digitalisierung eben deutlich schneller und deutlich besser sind.
Und unsere politischen Antworten jetzt darauf, wenn Sie als Wirtschaftsjournalistin draufschauen, verlängern das Kurzarbeitergeld von 12 auf 24 Monate. Das ist schön für die, die es kriegen. Und ich freue mich, um Gottes Willen. Das hilft denen sehr, ja. Nicht die Frage. Und ist auch in vielen Momenten, glaube ich, ein gutes Instrument gewesen. Aber jetzt, in dieser Krise, ist das etwas, was zielführend ist? Was würden Sie sagen?
Nein, also das Kurzarbeitergeld hat sich sehr bewährt, eben in Krisenzeiten, beispielsweise eben in der Corona-Pandemie. Aber gerade jetzt führt es womöglich zu völlig falschen Entwicklungen. Die Bundesregierung hat es ja gerade verlängert von 12 auf 24 Monate. Und das ist aus meiner Sicht eine falsche Entscheidung gewesen. Denn der Ökonom Simon Jäger hat das untersucht und stellt eben fest, dass das Kurzarbeitergeld zunehmend, so sagt er es, an die sogenannten sterbenden Riesen fließt. Also eben an Unternehmen, die sich eigentlich transformieren müssen, die wahrscheinlich gar nicht mehr diese Form von Arbeitsplätzen künftig weiterhin brauchen. Nun werden aber eben Beschäftigte in diesen Arbeitsplätzen geparkt, während andere Unternehmen ganz verzweifelt Fach- und Arbeitskräfte suchen. Und durch dieses Instrument verhindern wir jetzt eben diesen sehr wichtigen Strukturwandel,
das heißt,
den unser Land
braucht. Wir ersparen da an dem Punkt sozusagen. Obwohl es politisch natürlich nachvollziehbar ist, dass das passiert, weil man muss das den Leuten
Und es ist auch nicht so, dass es Kurzarbeitergeld gibt auf den freundlichen Augenaufschlag hin, sondern da gibt es Voraussetzungen. Und deswegen kann ich Ihnen eine Menge Unternehmen bei mir im Land sagen, wo Unternehmen furchtbar gerne sagen, ich hätte gerne Kurzarbeitergeld, aber es ist ihnen abgelehnt worden und im Zweifel eben aus Gründen, die leider triftig gewesen sind. Ich komme eigentlich zum anderen Thema. Kurzarbeitergeld, das ist eine soziale Abfederung einer Zwischenzeit.
Es geht doch jetzt nicht nur um Überbrückung, sondern es geht ja um einen Strukturwandel, den dieses Land schaffen muss.
Aber das ist eine soziale Abfederung einer Zwischenzeit. Und wenn die Voraussetzung nicht da ist, dann gibt es typischerweise auch nicht das Kurzarbeitergeld. Mhm. Was anderes ist meines Erachtens tatsächlich wichtiger. Wir haben nämlich ja einen Zusammenhang, der ist tatsächlich nicht so bekannt, zwischen CO2 und dem Zwang, tatsächlich auch mehr Elektroautos zu kaufen. Weil wenn das nicht geschieht, dann werden entweder heftige Strafzahlungen fällig oder aber man hört besser auf, Verbrennerautos zu bauen, weil man dann richtig immer noch drauflegen muss. Beides ist ökonomisch unvernünftig. Deswegen ist es hochgradig sinnvoll, wenn auch der Staat beim Übergang in die Elektromobilität behilflich ist. Deswegen waren auch die Kaufprämien, die wir in Deutschland hatten, vernünftig, die ja auch dazu geführt haben, dass es jetzt keinen übertrieben euphorischen, aber doch einen kontinuierlichen Anstieg gegeben hat. Und wir haben gesehen, in dem Moment, wo das gestoppt wurde, ist gleichzeitig der Absatz massiv zurückgegangen und hat sich seitdem nicht wieder erholt. Wenn ich das recht sehe, dann ist in den europäischen Ländern, wo es durchgehalten wurde, haben wir heute einen ganz anderen Besatz mit Elektromobilität und das macht die Sache am Ende des Tages für alle Beteiligten leichter. Kommen noch andere Themen. Also ich will jetzt nicht nur über Kaufprämien oder sowas reden. Aber
es geht um die Frage, wie kommen wir da raus?
Für mich ist der springende Punkt, Industriepolitik muss langfristig angelegt sein. Es kann keine Hü- und Tott-Politik sein.
Das sind doch die Prämien, Herr Weil.
Ja, da sind wir beide völlig einer Meinung. Das war alles andere als ein kluger Schachzug. Das wissen heute auch alle und deswegen überlegen gerade auch alle, wie können wir das eigentlich möglichst wieder kompensieren, wettmachen, kann man sagen. Mhm. Aber diesen Absturz zwischendurch, den hätte man sich gut verkneifen können. Das muss, glaube ich, auch eine wesentliche Lehre sein.
Sie meinen beide was anderes, ne?
Ja, also es hat sich doch gezeigt, dass diese Prämien eingepreist worden sind von den Autoherstellern. Nachdem diese Prämien beendet worden sind, sind dann ja auch die Rabatte von den Herstellern gegeben worden. Das heißt, da ist von Steuergeldern eben dieser Autokauf subventioniert worden. Das Geld ist aber eben in die Margen der Autohersteller eingegangen.
Weil es im Moment einen brutalen Verdrängungswettbewerb geht und man fragt man besser teilweise nicht mehr nach, wie sieht es denn eigentlich mit den Margen aus, was auch nicht ökonomisch
ist. Ja, aber Herr Weil, ein Produkt kann doch nicht deshalb überzeugen, nur weil eine Prämie gezahlt wird. Nein. Das Produkt muss doch selbst aber so gut sein, dass es die Kundinnen und Kunden überzeugt.
Frau Alvarez, nehmen Sie mal das Beispiel mit erneuerbaren Energien. Die waren mal in dem Verdacht, sehr teuer zu sein. Unter anderem deswegen mussten sie auch für die staatlichen Mittel mit unterstützt werden. Mhm. Heute sind sie die größte Fraktion im Strommarkt. Und wir wissen miteinander, erneuerbare Energien sind die billigsten Energieträger. Also wir müssen als Staat auch bereit sein, wenn wir selber einen technologischen Wandel wollen, das war sowohl bei den Erneuerbaren der Fall, wie bei den Elektroautos, dann müssen wir auch mit Verantwortung übernehmen dafür, dass das überhaupt sich entwickeln kann. Das war an dieser Stelle leider nicht der Fall. Die Folgen haben wir gesehen und man kann daraus eben nur die Schlussfolgerung ziehen, wenn, dann musst du es wirklich durchhalten in aller Konsequenz.
Nein, ich kann nur davor warnen, jetzt wieder neue Kaufprämien einzuführen, weil sie eben womöglich ein kurzes Strohfeuer dann auslösen, aber eben nicht nachhaltig dazu beitragen, dass die deutsche Autobranche wettbewerbs- und zukunftsfähig wird. Es verunsichert die Käuferinnen auch nur, weil sie dann immer warten, ja, kommt jetzt eine Prämie, kommt keine Prämie. Das ist doch keine Basis, auf der dann die Autobranche aufbauen kann. Und durch Prämien allein werden wir doch auch nicht mit den Chinesen, mit Tesla mithalten können. Also das ist kein Modell, auf dem wir aufbauen sollen.
Ich habe eine andere Interpretation. Dass Bürgerinnen und Bürger bei solchen Technologiewechseln selber sehr genau hinschauen, glaubt der Staat eigentlich selber dran. Steht er dahinter, macht er das. Das ist bei den erneuerbaren Energien, wir wären heute bei den erneuerbaren Energien wesentlich weiter, wenn es nicht zwischendurch immer wieder aus unterschiedlichen Gründen so ein Hü und Hott gegeben hätte. Mhm. Jetzt sind wir hoffentlich auf einer klaren Straße unterwegs und so ist es jetzt auch bei den Elektroautos gewesen. Dieser abrupte Wechsel im Kaufverhalten, den erkläre ich mir jedenfalls zu einem großen Teil damit, dass die Bürgerinnen und Bürger offenbar den Eindruck hatten, ja, so richtig ist der Staat auch nicht überzeugt, dann müssen wir das auch nicht machen.
Frau Alvarez, was ja auffällt ist, und da ist sie wieder, diese Hilflosigkeit, der Anschein von Hilflosigkeit, von dem ich vorhin gesprochen habe, auch die CDU, wo man die Marktwirtschaft sozusagen, den Glauben an den freien Markt eher vermutet, Partei von Ludwig Erhard, sagt, E-Auto-Prämie machen wir auch.
Ja, die CSU hat die E-Auto-Prämie jetzt gefordert.
Ja, gut, aber die nun, genau. So ist das Thema ist da.
Ja, das Thema ist da, aber was ich bei der Union viel problematischer finde, ist, dass sie das Aus vom Verbrenner aus tatsächlich fordert. Denn wer sich über so eine Abkehr am Ende am allermeisten freut, das ist die Konkurrenz. Ja, also diesen Pfad dürfen wir nicht verlassen, wenn wir überhaupt noch eine Chance haben wollen.
Genau. Da sind wir einig.
Das heißt, Sie sagen, dieses Hü und Hott, mal so, diese Unsicherheit, die dadurch entsteht, ist katastrophal. Ja. Warum sind wir, letzte Frage in dem Zusammenhang, wir haben über die Autobranche gesprochen, über die Zumutung von unbequemen Wahrheiten, die es am Ende auch ist. Rentensystem zum Beispiel. Auch da, wenn ich reinschaue, auch in alle Wahlprogramme, da ist nichts, was irgendwo eine echte Zumutung ist. Man könnte es auch anders formulieren und sagen, wo ist sozusagen die echte Strukturreform? Das ist ja das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, dieses Klein-Klein, da mal ein bisschen was, dort ein bisschen was. Dieses Land braucht echte Strukturreformen. In den ganzen 16 Jahren Angela Merkel gab es keine einzige nennenswerte Strukturreform. Aber jetzt wäre sie wirklich überfällig. Schon da war sie überfällig, aber jetzt noch mehr. Und trotzdem haben wir irgendwie die Kraft nicht dazu, das durchzusetzen, umzusetzen. Warum nicht?
Ja, das ist eben fatal. Gerade weil wir eben nicht nur eine kleine konjunkturelle Delle erleben, sondern wir haben eine Entwicklung, die wirklich an die Substanz inzwischen geht. Und da brauchen wir eine echte Strukturreform. Wir haben sie gehabt mit der Agenda 2010 von einem Niedersachsen, auch von Gerhard Schröder, der damals aus dem Krankenmann Europas, aus Deutschland eben wieder ein Land gemacht hat, das wettbewerbsfähig ist. Und genau diese Agenda bräuchten wir heute eben auch. Aber
wo würden Sie da ansetzen? Was sind die Themen?
Na, die Themen sind natürlich die Energiepreise, ist der Fach- und Arbeitskräftemangel, ist die Bürokratie, ja, also das sind
flexible Arbeitsmarkt.
Ich hätte noch einen vierten Punkt, aber ansonsten stimme ich Ihnen voll zu.
Ergänzen Sie gerne den vierten
Punkt. Wir brauchen unbedingt gerade mehr Investitionen. Viele Unternehmen haben Investitionsbedarf, haben auch die Konzepte in den Schubladen, aber ihnen fehlt gerade das Vertrauen. Und wir müssen unbedingt klar machen, ab jetzt könnt ihr euch verlassen. Und es gibt auch Anreize, dass ihr jetzt einsteigt und nicht in 5 Jahren. Das ist ein wichtiger Punkt, damit wir tatsächlich vorwärts kommen.
Ja, was Herr Weil jetzt natürlich anspricht, ist die Reform der Schuldenbremse.
Ich kann, so weit bin ich. Ich rede gerade über Investitionen, nicht über Schuldenbremse. Ja. Das ist ein Kurzschluss.
Ich kann aber allerdings nur eben davor warnen, dass wir jetzt davon ausgehen, dass durch das Öffnen der Schleusentore dann das Land wieder, dass die Panzer rollen, dass die Brücken nicht mehr bröseln, dass wir Erzieherinnen haben. All das ist eben nicht möglich, wenn wir allein die Schuldenbremse lösen.
Das sind alles interessante Themen, aber keine, über die ich eben gesprochen habe.
Wir müssen eben an die strukturellen Probleme ran. Und da hat die SPD zuletzt eben nicht die Kraft aufgebracht, diese Reformen anzugehen. Wir haben gerade ein schönes Interview in der Wirtschaftswoche. Da sagt der Psychologe Stefan Grünwald, wir sind ein Land, was sich gefühlt im Vorruhestand befindet. Ja, wir
Grünwald ist immer
unterwegs. Wir dürfen eben nicht nur bewahren, sondern wir müssen ja nach vorne gehen.
Gut, aber wir sind ja auch demografisch im Vorruhestand. Entschuldigung.
Ich dachte, Frau Alvarez und ich seien uns viel einiger, weil Ihre Punkte, die Sie jetzt zweimal genannt hatten, die drei, das sind exakt die ich in dieser Woche an jedem Tag in einer Rede vor Unternehmen bei Industrie- und Handelskammern genannt habe. Und wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Genau das ist es. Wir hätten zum Beispiel schon sehr viel früher erkennen müssen, darüber haben wir auch schon mal geredet. Also, es kann einfach nicht aufgehen, wenn international agierende Unternehmen zu Hause für ihre Produktion wesentlich mehr Energiekosten haben als die Konkurrenz aus anderen Ländern. Darunter leidet die Wettbewerbsfähigkeit. Da muss uns etwas einfallen. Und daran hat sich nichts geändert. Jetzt reden wir allerdings über Netzentgelte aus guten Gründen. Und zweitens ist es absolut richtig, ein Teil dieser schlechten Stimmung, die wir haben, und seit Ludwig Erhard wissen wir, 50% von Wirtschaftspolitik ist Psychologie. Ein Teil davon hängt damit zusammen, dass wir schlichtweg überreguliert sind. Und da müssen wir bürokratisch deutlich abrüsten. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Das ist nicht so leicht, so durch eine Entscheidung zu lösen, wie das Thema Energiekosten, muss aber trotzdem konsequent angegangen werden. Und ich könnte jetzt noch weiter Frau Alvarez loben, aber wenn ich nicht
selber... Ich habe eine konkrete Nachfrage nochmal an dem Punkt, bevor wir gleich nochmal nach Georgien gehen. Es gibt ein schönes Beispiel, ich glaube, Sie haben das beschrieben, Frau Alvarez, Kaffee. Die Frage nach dem Cappuccino. Also wenn wir immer uns gegenseitig erzählen, wir müssen ganz dringend in diesem Gestrüpp endlich mal ein bisschen Ordnung schaffen, die Welt nicht so kompliziert machen, überregulieren, dann ist Kaffee ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, für einen Cappuccino werden 19% Mehrwertsteuer fällig. Für einen Latte Macchiato, höherer Milchanteil, 7%. Wenn es Milchersatz ist, also Hafermilch, wieder 19%. Können Sie mir das mal erklären? Warum zur Hölle sind wir nicht in der Lage, so etwas Simples einfach mal zu ändern?
Soll ich mal ein positives Beispiel bringen?
Ich wäre erst mal interessiert.
Nein, ich kann Ihnen das nicht erklären, aber ich kann Ihnen ein gutes Beispiel geben, wie es sein muss. Also, wir waren geradezu berüchtigt überall für die unendlich langen Verfahrensdauern bei großen Vorhaben. Mhm. Und dann erinnern Sie sich, dass insbesondere aus Anlass der Energiekrise, also Putin dreht uns die Gasszene ab, man auf einmal festgestellt, dann Donnerwetter, in Deutschland ist es möglich, innerhalb von 10 Monaten einen ganzen Flüssiggasterminal zu planen, zu genehmigen und zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Mhm. Und darauf aufbauend, auf diese Erfahrung, ist jetzt das ganze Recht, was diese Vorhaben angeht, die vorher Generationen gebraucht haben, einmal auf links gedreht worden und verkürzen sich, jetzt wird wirklich heftig. Das sehen wir bei allen neuen Vorhaben, die da sind, und erklärt einen guten Teil, warum wir jetzt wieder deutlich schneller sind bei den erneuerbaren Energien. Also, was notwendig ist, das ist allerdings damals aus einer Krise heraus entstanden. Mhm. Und man muss bitte schön diesen Willen auch außerhalb von Krisen haben, ist aber vor allem der felsenfeste politische Wille. Wir müssen jetzt wirklich zu einer sehr klaren Selbstkritik an dieser Stelle, was Regulierung kommt, auch fähig sein. Mhm. Auch so eine Aufgabe, die wir für die nächste Legislaturperiode im Bund haben werden.
Herr Lenz, Sie haben gerade das Chaos bei der Mehrwertsteuer angesprochen.
Das Cappuccino-Rätsel.
Genau, das ist sicherlich ein Punkt, wo eben einmal das Gestrüpp auch durchschlagen werden sollte. Aber ich möchte noch mal auch kurz auf Herrn Weil eingehen, weil Sie jetzt gerade Abrüstung gefordert haben. Aber Sie rüsten doch als SPD auf. Ich meine, Sie haben doch gerade das Tarifvertragstreue-Gesetz im Kabinett verabschiedet, im Bundeskabinett. Ich meine, das wird jetzt nicht mehr kommen, weil es eben keine Mehrheit dafür gibt. Aber das ist doch alles andere als Abrüstung.
Nee, das ist nur, um zu erklären. Das heißt, dass wir dann als Staat sagen, naja, wir wollen jetzt keine Aufträge an Unternehmen geben, die sich weniger an das halten, wie wir eigentlich soziale Marktwirtschaft verstehen, zum Beispiel auch mit Tarifbindung. Also, und das muss auf eine unbürokratische Art und Weise geschehen. Darüber reden wir gerade in Niedersachsen übrigens mit der Wirtschaft. Und das, so habe ich den Eindruck, konstruktiv und mit Aussicht auf Erfolg. Also an der Stelle würde ich Ihnen jetzt nicht sagen, das ist das Ende der Politik, wenn wir jetzt uns für Bürokratisierung entscheiden, sondern die Kunst besteht darin, sich immer zu fragen, worin besteht eigentlich der Mehrwert einer Regelung? Und da ist, glaube ich, der Befund völlig eindeutig.
Die Wirtschaft sieht eben in diesem Fall überhaupt keinen Mehrwert, sondern eben eine weitere Bürde, mit der sie sich beschäftigen muss in einer sehr großen Wirtschaftskrise.
Also ich kann das jetzt nur für mein Land sagen, da würde ich mal sagen,
ich kann das eben für die Wirtschaft sagen.
Warten wir es mal ab. Aber der springende Punkt ist, auf den ich eigentlich eingehen wollte. Wenn wir uns tatsächlich zu dieser Form von Aufgabenkritiken reißen lassen, dann werden die Folgen nicht innerhalb von 2 Wochen spürbar sein, weil das ist wirklich ein Riesendickicht. Aber sie werden tatsächlich ein Stück Staatsreform sein. Weniger kann man das gar nicht nennen. Und das ist auch eine weitere Aufgabe, die wir dann tatsächlich konsequent angehen müssen, wenn das gut ausgehen soll.
Dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Und ich habe es eingangs gesagt, Herr Knaus, wir wollen auch den Blick zum Schluss noch mal ein bisschen weiten. Was passiert sozusagen um uns herum? Rumänien ist schon als Stichwort gefallen, Georgien. Darüber würde ich gerne mit Ihnen zum Schluss noch einmal reden. Ein Land vor der Zerreißprobe. Ich glaube, wir haben ein paar Bilder vorbereitet und das ist eine ganz gute Hinführung, um zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Georgien, da sehen wir diese Bilder gerade in Aufruhr. Es geht um die große Frage, wohin wird es künftig gehen, nämlich Russland oder Europa? Diese Frage treibt seit Wochen Hunderttausende auf die Straße hin, denn Georgien droht tatsächlich eine Diktatur, nach jahrelangen Bemühungen in die EU aufgenommen zu werden. Bei der Parlamentswahl im Oktober erklärt sich die Regierungspartei Georgischer Traum zum Sieger. Eine Partei, hinter der ein anti-westlicher Milliardär steht, der sein Vermögen in Russland gemacht hat. Die Wahl wird von massiven Unregelmäßigkeiten überschattet. Die Abstimmung soll zugunsten des georgischen Traums systematisch manipuliert worden sein. Trotz laufender Ermittlungen kommt das Parlament zusammen ohne Opposition. Und wenig später setzt die Regierung eines ihrer zentralen politischen Ziele um.
Wir haben heute entschieden, die Aufnahme von Verhandlungen mit der EU erst Ende 2028 wieder auf die Tagesordnung zu setzen.
Der Schritt löst Massenproteste im ganzen Land aus, angeführt durch die georgische Präsidentin. Sie und die große Mehrheit der Georgier sind eher westlich orientiert, bekennen sich zur Europäischen Union. Die Polizei geht mit Gewalt gegen Demonstranten vor. Viele werden verletzt, verhaftet. Amnesty berichtet von Misshandlungen und Folter. Und mitten in dieser labilen politischen Lage kürt der georgische Traum im Dezember einen neuen Präsidenten, einen ultrarechten Hardliner. Doch seine Vorgängerin erkennt ihn nicht an, weigert sich, ihre Amtsgeschäfte zu übergeben, solange es keine Neuwahlen gibt.
Das, was dort im Parlament passiert, ist eine Parodie. Und dieses Land verdient keine Parodie. Im Gegensatz zu uns sind sie doch hinter verschlossenen Türen. Verängstigt, korrupt, illegitim.
Vielleicht wird es nun darum gehen, wer am Ende den längeren Atem hat. Der georgische Traum, der von Russland träumt, oder all jene, die nicht bereit sind, ihren Traum von Europa aufzugeben. Herr Knaus, warum ist das so wichtig für uns? Welche Rolle spielt das, wer in Georgien regiert oder nicht regiert?
Also wir haben vorhin gesprochen über Vertrauen, über Wirtschaft. Und eine der spannendsten Fragen für Europa ist ja, haben wir ein Europa von Demokratien, die auf der Grundlage von gemeinsamen Regeln nicht nur zusammenarbeiten, sondern vielleicht sogar größer werden? Also wenn man sieht, wie viel Deutschland heute nach Tschechien und Polen exportiert, das ist mehr als nach China. Und wir haben eine ganze Reihe von Kandidatenländern, die in die EU kommen wollen, mit der Hoffnung, dass sie dadurch ihre Demokratie stärken, aber auch einen wirtschaftlichen Aufschwung haben. Georgien ist immer noch ein armes Land. Große Mehrheiten in Georgien haben viele Jahre jetzt auch die Partei des jetzigen georgischen Traums gewählt, weil die Partei versprochen hat, wir führen euch nach Europa, das heißt mehr Demokratie, das heißt mehr Mobilität, das heißt auch wirtschaftliche Zukunft. Und in den letzten Jahren hat die Partei eine radikale Wende hingelegt, hat Gesetze übernommen, die von Russland kopiert wurden, zur Unterdrückung der Opposition, der Zivilgesellschaft, hat brutal auf Proteste reagiert und hat jetzt Wahlen gefälscht. Wir hatten da ein Land, im Gegensatz zu dem benachbarten Aserbaidschan, wo wir Wahlen hatten, auch Machtwechsel durch Wahlen. Und jetzt ist relativ klar geworden, auch durch die Drohungen der Regierung, des Premierministers, der übrigens in Deutschland seinen Doktor in Rechtswissenschaften...
In Düsseldorf studiert, ne?
Auch der Justizminister, der immer noch mit seinem Doktorvater kooperiert bei der Herausgabe einer Zeitschrift für Strafrecht, der verantwortlich ist für wirklich Repression und bizarre Gesetze. Die sind alle in Deutschland ausgebildet. Die haben alle in Deutschland Recht studiert. Der Oligarch ist auch französischer Staatsbürger.
Das ist der Mann, über den wir reden, ne?
Das ist der Premierminister, ja.
Genau.
Das Problem ist, dass diese Elite weiß und sehr, sehr klar jetzt seit eineinhalb Jahren das Ziel verfolgt, Georgien im Grunde genommen wegzudrehen von Europa, Wahlen zu stehlen. Und dann bleibt Georgien, und das bringt die Leute auf die Straße, in dieser geopolitischen Situation nichts anderes, als sich an Russland anzulehnen.
Das ist übrigens der Oligarch, über den wir sprechen, ne?
Ja, Bizina Ivanishvili, ja.
Der sein Vermögen in den 90ern in Russland gemacht hat?
Ja, das ist eine unglaubliche Geschichte. Und man muss immer aufpassen mit Schwarz-Weiß-Geschichten. Also Ivanishvili kam in demokratischen Wahlen 2012 an die Regierung. Er hatte Milliarden in Russland in den 90ern verdient. Da musste man hart sein, um in Russland der 90er Jahre wirklich einer der ganz wenigen nicht russischstämmigen Oligarchen zu sein. Er kam dann zurück, hat zunächst als leiser Mäzen sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Sein Vermögen wurde geschätzt auf 15-20% des Bruttosozialprodukts von Georgien.
Im Ernst?
Das ist nie gesund. Er hat dann eine Partei gegründet. Nee. Die Partei hat Wahlen gewonnen. Aber er hat auch viele Leute, die an Reformen gedacht haben, angezogen. Also das war ein Freund und Georgien-Experte hat ihn den Macbeth des Kaukasus genannt. Also wenn Sie Shakespeare kennen, jemand, der mit Erwartungen, auch durchaus talentiert am Anfang, immer mehr Gespenster sieht und in die Tragödie zu verbrechen und auf ein trauriges Ende zuläuft. Ivanishvili redet seit 2 Jahren von Gespenstern. Er sagt, es gibt einen tiefen Staat in der ganzen Welt, die globale Kriegspartei, Deutschland, Amerika, NGOs, die Nachbarn, die wollen Georgien zerstören, die wollen Georgien zu einer neuen Ukraine machen und diese globale Kriegspartei muss man stoppen. Und sein Premierminister, der Doktor der deutschen Rechtswissenschaften, sagt, man muss den liberalen Faschismus, eine Rede vor wenigen Wochen, auslöschen. Und vor diesem
Kommt
Hintergrund...
Kommt einem alles so bekannt vor, ne? Wenn man das hört.
Ja, das ist der einzige Premierminister Europas. Und jetzt kommt meine Kritik an der europäischen und auch deutschen Politik. Der Georgien in den letzten Monaten besucht hat, war Viktor Orban. Und zwar am Tag nach den Wahlen, das war natürlich organisiert vorher schon, um dorthin zu fahren und zu sagen, Superwahlen, großartig. Und übrigens, das war Viktor Orbans Versprechen, darum ist er hingefahren, ihr kommt nach Europa, aber in mein Europa. In wenigen Jahren ist Europa nämlich nicht mehr das liberale Europa der Leute, die sich für
LGBT-Rechte und so weiter, einsetzen. Dieses ganze und Verweichlichte.
Genau. Ja, Europa wird so wie ich, also hart, nationalistisch, pro-russisch. Und ihr seid auf dem richtigen Weg. Das war die Botschaft des einzigen Premierministers. Kein einziger Minister eines anderen europäischen Landes hat die Präsidentin, die sich an die Spitze dieser Proteste gestellt hat, besucht. Die Parlamente haben es getan. Europaparlament, baltische Parlamente, viele Parlamentarier, auch führende deutsche Parlamentarier. Frank Schwabe, der mal bei Ihnen war, der die Korruption in Aserbaidschan,
SPD-Mann.
Ein Sozialdemokrat, der die Korruption in Aserbaidschan bekämpft hat, der kämpft im Europarat, war Wahlbeobachter dort und hat mit dem christdemokratischen Wahlbeobachter und mit dem Liberalen zusammen gesagt, wir brauchen Neuwahlen. Denn wir können, und das ist der Punkt, Antwort auf Ihre Frage, wir können nicht zusehen, dass in Europa Europaratsmitglieder und EU-Kandidaten, wo die große Mehrheit jetzt seit über 40 Tagen Hunderttausende jeden Tag auf die Straße gehen, mit der Europafahne und sagen, helft uns bei der Forderung nach neuen, freien, fairen Wahlen, dass die europäische Politik und ein hoher Beamter in einem Außenminister meines großen Landes hat das so ausgedrückt vor kurzem, unsere Politik ist Pontius Pilatus, wir sehen da mal zu, wir waschen an unsere Hände in Unschuld, und wie wir wissen, Pontius Pilatus, das endete in der Kreuzigung eines Mannes. Hier wird eine Demokratie zerstört, wo wir sehr viele Leute in dem Land haben, die große Mehrheit. Es gab keine Demonstration für die Regierung in den letzten Monaten. Und es gab im ganzen Land Hunderttausende, die nicht fordern eine Revolution, sondern freie, faire Wahlen. Ja.
Was interessant ist, wenn man durch Osteuropa reist, und das habe ich selber immer wieder festgestellt, da gibt es eine riesige Enttäuschung.
Ja, natürlich.
Sie sind wahnsinnig enttäuscht. Die haben das Gefühl, wir lassen sie im Stich. Wir lassen sie hängen. Das ist das Gefühl, aber das die Georgier jetzt auch wieder haben.
Ich glaube, die wichtige Frage ist genau die, die Sie gestellt haben. Was ist unser Interesse? Wir machen ja Erweiterungspolitik, wir machen Außenpolitik nicht aus Altruismus.
Nee.
Wir haben in einer Situation, in der in der Welt Blöcke entstehen mit autoritären Kräften, die immer stärker werden. China, Russland versucht, seine Nachbarn zu kontrollieren. Wir wissen nicht, wie die USA sich entwickeln. Wir haben als Europäer ein Interesse, überall dort, wo es in Europa, wo wir Einfluss haben, weil die Leute zu uns schauen, Kräfte gibt, Gesellschaften gibt, die sagen, wir wollen bei diesem liberalen Europa dabei sein, es stärken, wir sind dann auch Märkte, wir wollen eure Regeln übernehmen. Wir haben ein Interesse, strategischer zu denken. Wir können nicht sagen, in Europa, wo all diese Schlüsselakteure an unseren Universitäten waren, wo die Bevölkerung mit unserer Fahne durch jeden Tag in der Kälte steht, brutal niedergeschlagen, verletzt wurde, zu sagen, das ist nicht unser Interesse. Wir sind da passiv. Die deutsche Regierung sollte hier mit den Balten und anderen, die sich hier sehr engagieren, sagen, wir setzen ein Zeichen. Wir vermitteln hier aber mit einer klaren Botschaft, es muss neue, faire Wahlen geben. Georgien hat eine Perspektive, aber wir schauen nicht einfach zu, bis die Leute ermüden oder durch Repression, und es kommen immer mehr repressive Gesetze, am Ende eine Demokratie in einer strategisch wichtigen Region. Also das ist eine, Georgien hat viele Häfen am Schwarzen Meer.
Ich weiß nicht, ob wir eine Karte vorliegen haben, aber es ist sehr interessant, ne, zu verstehen.
Am Ende der gesamte südliche Kaukasus wäre verloren, wenn Georgien ein russischer Satelliten, eine Volksrepublik wird.
So. Und Politik ist ja immer ganz, ist ja immer, da sehen wir das. Ne? Politik ist ja immer ganz, ganz handfest am Ende. Es geht um ganz, ganz konkrete Interessen. Was würde das denn bedeuten, wenn Georgien
plötzlich unter, sagen wir mal, russischem Einfluss
wäre?
Was wir haben ja in Abchasien und Südossetien stehen ja russische Truppen. Ich weiß, kurz vor der Wahl an dieser Grenze Südossetien-Georgien, da sieht man die riesige Kaserne des russischen Geheimdienstes, des FSB im Hintergrund. Da sind ja russische Truppen. Aber wenn ganz Georgien ein Satellitenstaat, abhängig von Russland, mit russischen Gesetzen, mit der Vertreibung der Liberalen, weil sie fliehen, wird, dann die ganzen Linien, Eisenbahnlinien, Verbindungen durch den Kaukasus, auch nach Zentralasien, sind dann von Moskau kontrolliert. Und wir haben gleichzeitig letzte Woche wieder die Drohung des aserbaidschanischen Diktators Aliyev gegen Armenien. Er hat wieder gesagt, in Armenien herrscht der Faschismus. Und wir werden ihn, entweder Sie werden ihn los oder wir werden ihn zerstören. Ich befürchte, das Potenzial eines neuen Krieges, wo Aserbaidschan Armenien angreift, ist sehr groß. Europa steht daneben und sieht eine Region und eine letzte Demokratie dort, die nach Europa blickt und handelt nicht. Und ich glaube, das zeigt ein fehlendes strategisches Denken. Wir haben kein Bild von einem Europa, das stärker, selbstbewusster wird, weil es mehr Leute hat, die dazugehören im Eigeninteresse. Wir haben 10 Länder, die wollen der EU beitreten. Jetzt kommt die Nachricht, auch Island will ernsthaft beitreten. Verstehe ich, nach dem, was wir aus Amerika hören, dass jetzt, wir haben 10 Kandidaten, die sagen, dieses Europa ist unsere Hoffnung und wir brauchen Freunde in dieser Welt. Und wenn wir da jetzt nichts tun, dann ist das ein fatales Signal der Schwäche, weil wir ja gar nichts probieren. Also wie gesagt, ich glaube, wenn die deutsche Bundesregierung hier dem Signal von überparteilich, aber Frank Schwabe, SPD, der sich wirklich auskennt, der dort war, wenn die deutsche Bundesregierung dem folgen würde, mehr tut, sich mehr einsetzt, dann wäre das auch ein Zeichen, dass Europa dieser illiberalen Internationalen was entgegenzusetzen hat. Und dass wir Leute, die für unsere Werte demonstrieren, nicht im Stich lassen.
Also, gutes Schlusswort, finde ich. Und so kompliziert das alles ist, aber dann doch auch ein flammender Appell, nicht einfach tatenlos zu sein und auch an die eigene Wirkmächtigkeit zu glauben. Das ist ja ganz wichtig. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.